wieder sehr, sehr dankbar, dass wir zusammen sein können heute Abend. Die Beziehungen in der Gemeinde, ich möchte mich noch mehr konzentrieren heute Abend über diese Beziehungen in der Gemeinde. Ich möchte dann vielleicht morgen noch mehr hineinsteigen in die Familie hinein, dass wir es vertiefen können. Es ist ja, ich sollte vielleicht eine andere Reihenfolge nehmen, denn unsere Ehrlichkeit sollte eigentlich in der Familie beginnen, bevor sie in der Gemeinde ist, wo wir ganz echt miteinander leben können, die Möglichkeit haben, offen zu leben, offen ehrlich zu sein und auch mit unseren Fehlern fertig zu werden. Aber ich möchte heute Abend einfach die Hauptprinzipien hineintragen von den Beziehungen in der Gemeinde. Gemeinde, ihr wisst ja, was Gemeinde ist, Ekklesia, die Herausgerufenen, also die Menschen, die nichts dafür können, dass sie eigentlich so schön sind. Also Menschen, die Gott gerufen hat, die von der Gnade Gottes erreicht worden sind, die ein Ja haben zu ihrer Schwachheit, zu ihren Sünden, die ganz bewusst wissen, sie können nicht leben ohne Gnade vom Herrn, ohne Vergebung. Und jetzt gehen diese Menschen in Beziehungen hinein. Gestern Abend hatten wir das Thema von der Beziehung mit Gott und mit uns selbst. Und das war das Hauptthema. Denn in dem Thema von gestern Abend haben wir hoffentlich gemerkt, wenn wir diese Beziehung mit Gott haben, dann können wir endlich uns wir selbst sein, dankbar vor dem Herrn, voller Anbetung für das alles, was er uns gegeben hat. Voller Freude, weil wir ihm gehören. Und jetzt haben wir zu tun mit anderen Menschen in der Gemeinde, mit anderen, die auch berufen worden sind. Und wir fragen uns immer wieder, was soll das eigentlich, diese Gemeinschaft, diese Beziehungen? Ist das wirklich nötig? Was bringt uns das? Ich kenne ja Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, die erste Gemeinde, da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vier Elemente, die Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet, alle vier waren diese Leute, diese Gläubigen, miteinander zusammen, um diese vier Hauptelemente in der Gemeinde miteinander zu erleben. Es ist ganz interessant, dass die Lehre der Apostel zuerst kommt. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges in der Gemeinde. Wie kann man in einer Gemeinde miteinander in Gespräch, in Beziehungen etwas vertiefen von der Kenntnis Christi, wenn man nicht miteinander Gottes Wort gehört hat? Ich finde das so schön, wenn man nach einer Predigt zusammensitzen kann und dem anderen fragen kann, du, was hast du da jetzt gelernt? Was meinst du von dieser Botschaft? Was kann ich mitnehmen in meinen Alltag? Was hast du da verstanden? Wie klingt das in deinem Herzen? Wie kannst du das leben mit deinem Temperament, so wie du bist, in deinem Hause? Wie kannst du das ausleben? Wir kommen zum Glauben und der Glaube ist eine persönliche Entscheidung, das habt ihr alle gemerkt. Aber wir wachsen im Glauben in der Gemeinschaft, in den Beziehungen mit anderen Gläubigen. Wir haben eine persönliche Entscheidung zu nehmen, wir kommen zu Christus und jetzt werden wir nicht wirklich vorwärts gehen im Wachstum, in der Kenntnis Gottes, wenn wir nicht hineintreten in die Beziehung mit anderen Gläubigen. In der Beziehung werden wir wachsen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir das lernen. Die Beziehung, Gott ist ein Gott der Beziehung, der Dreieinigkeit Gott, gell, den wir kennen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, ist ein Gott mit Beziehungen. Ein Gott mit einem Wort. Ich muss immer wieder an Johannes 1 denken und dann Genesis hätte ich gesagt, aber 1. Mose Kapitel 1 und 2, gell? Wo Gottes Wort im Zentrum steht. Johannes 1, so ein wichtiges Teil, gell, von unserer Botschaft vom Evangelium. Johannes 1, ganz schnell. Im Anfang war das Wort, der Logos. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang das Wort. Wort hat keinen Sinn, wenn kein Gegenüber da ist. Das Wort Gottes war am Anfang die Kraft der Schöpfung, Schöpfungskraft. Und jetzt wird in dieser Beziehung mit Gott, wird unser Wort, unser Gebet, wird eine Beziehung, eine Lebensbeziehung mit Gott. 1. Johannes, also Johannes 1 immer noch. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden, also das Wort, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Welt. Im Wort, im Logos, ist das Leben, Zoe, es gibt zwei Worte im Griechischen für das Leben, Bios, das kennt ihr von der Biologie her, also Körper, ja, Bios, ja. Und Zoe ist das ewige Leben. Eigentlich im Johannesevangelium sollte man praktisch immer übersetzen Leben mit ewiges Leben, weil meistens Zoe gebraucht wird im griechischen Text. Das Wort Gottes ist das Leben. Die Wortbeziehung mit Gott, dein Gebet, stell dir das vor, dein Gebet zu Gott bringt dir Leben. Diese Beziehung gibt Leben. Und jetzt? Deine Beziehung mit deinen Brüdern und Schwestern gibt Wachstum in deinem Leben. Leben von Gott bekommen, Leben, das hineinkommt durch das Reden mit Gott, Leben, das wächst, geistliches Leben, das wächst, in Wortbeziehung mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern. Gott, unser Gott, ein Gott der Beziehungen. Das müssen wir gut verstehen. Sonst werden wir in unserem Leben uns plötzlich zurückziehen und in ein falsches geistiges Leben hineinsteigen, wie wenn wir selber allein mit Gott wirklich in einem Gleichgewicht wachsen könnten. Wir brauchen einander, um Gleichgewicht zu haben, um zu wachsen in der Erkenntnis Gottes, in der Liebe Gottes. Und in diesem Wachstum, das hast du gemerkt, wirst du immer wieder Brüder und Schwestern haben, die dir helfen, dass du begreifst, dass deine normale, menschliche Liebe, Phileo, dass diese Liebe nicht genügt, um wirklich andere zu lieben. Aber dass du die Liebe Gottes brauchst, Agape, die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe, die gibt, ohne etwas zu erwarten, das zurückkommt. Und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen wirst du in diese Liebe hineingeführt durch die verschiedenen Situationen, Menschen, die Gott in der Gemeinde hat. Als wir von einer Gemeinde zur anderen gezogen sind, also wenn wir die Gemeinden ließen, weil die Ältesten das selber weitermachen konnten und wir in eine neue Gegend gegangen sind, da hatten Ursula und ich immer nur Not für ein paar Menschen. Wir haben keine Not für die meisten in der Gemeinde, die waren gut miteinander, haben sich eingeladen zum Kaffee trinken, viel geredet miteinander, schön gehabt miteinander. Aber oft am Sonntag blieben die Leute nach der Gemeindestunde so, das war meistens so um 12 Uhr fertig am Morgen, blieben meistens die Leute so bis 6 oder 8 am Abend so im Gemeindehaus, waren schön da, ne, waren gut zusammen. Aber dann am Abend blieben meistens bei uns, bei unseren drei Kindern und wir als Ehepaar, Ursula und ich, blieben 3 Leute. Das waren 3 Menschen, die schon jahrelang in psychiatrischem Spital waren und die eigentlich menschlich gesehen, Entschuldigung, menschlich gesehen, uninteressante Menschen, die immer dasselbe sagen, ja, wo man nie vorwärts kommt, wo man sich fragt, was kann man denn mit ihnen reden, ja, wo gar nicht sauber essen, dass du ein wenig geniert bist für die Kinder und so, gell? Aber die waren da. Und als wir weggingen von dieser Gemeinde, habe ich den Ältesten gesagt, ist alles klar, aber es hat 3 Menschen in der Gemeinde, die Gott hineingesetzt hat, dass die Gemeinde die echte Liebe übt. Wer will diese Liebe üben? Und da braucht ihr zuerst die Eltern miteinander Zeit, ja, zum Beten, Überlegen. Und dann auch Zeit, um mit ihren Frauen den Mut zu haben, sich kümmern um Menschen, die uninteressant sind. Aber die will Gott in der Gemeinde, dass wir echte Liebe üben können. Solche Liebe, wo vielleicht so Menschen während 10, 20, 30, 40 Jahren da sind, keinen Fortschritt machen, oft dasselbe sagen, Gott will sie in der Gemeinde, dass wir üben können. Also unser Gott, ein Gott der Beziehung. Du kannst dich gut erinnern, wie Jesus das die ganze Gebote zusammengefasst hat, gell, als zwei Gebote. Erste Tafel, Liebe zu Gott, Beziehung mit Gott. Zweite Tafel, Beziehung mit dem Nächsten. Also das ganze Gebot geht um Beziehungen. Die erste Beziehung mit Gott, was wir gestern Abend gesagt haben, die zweite Beziehung mit Menschen. Also sind wir Menschen ein Geschöpf Gottes, also Gott hat uns geschaffen und wir sind als Mensch Beziehungsmenschen. Das muss uns mal gut in den Kopf hineingehen, denn die Beziehung braucht oft in unserem Leben ein Willensakt, also etwas, wo man seinen Willen einsetzen muss, um Beziehungen zu pflegen. Beziehungen sind nicht immer leicht, das weißt du schon. Beziehungen, Menschen sind manchmal so, dass man versucht, ihnen aus dem Wege zu gehen. Und die Beziehungen sind nicht dieselben mit jedem, den wir treffen. Und das ist normal, da werde ich noch zurückkommen darauf. Beziehung, was ist eigentlich Beziehung? Beziehung ist Lernen, Hören, andere Menschen anhören. Das muss man wollen, gell? Es braucht Wille, ist auch schon gemerkt, gell? Verstehen, jeder von uns hat eine andere Denkart. Es braucht immer Zeit, bis man versteht, wie denkt jetzt der? Es gibt Leute, die denken vom Detail, also von der Kleinigkeit her, auf große Linien. Und andere denken nur zuerst an Zielsetzungen und gehen nie auf Details ein. Und da muss man entdecken, wie denken die Menschen. Eines vom Schönsten in meinem Dienst als Missionar ist eben die menschlichen Beziehungen mit Ungläubigen. Ich bin immer dabei, weil wir nicht mehr viele andere Möglichkeiten haben in Frankreich, aber wir können immer noch mit Menschen sein und immer noch einen Kaffee trinken in der Kneipe mit anderen und diskutieren darüber. Aber es ist interessant zu entdecken, wie jeder Mensch anders ist, anders denkt, wie seine Denkart ist. Nur braucht es dann immer wieder viel Zeit zum Hören, ohne zu unterbrechen. Hören. Wille zum Hören. Ohne Anhören werden wir nie richtige Beziehungen pflegen können. Das ist, glaube ich, heute eine von den größten Nöten. Ich habe da gelesen von Statistiken in Frankreich. Also 90% von den Psychiatern, die wir in Frankreich haben, sind nur Psychiater, weil die Menschen niemanden haben, die sie anhört. Niemand gefunden, der hören kann. Das ist interessant, ne? Und eigentlich war das früher in unserem Land die Rolle von den Priestern, von den Pastoren, gell, die den Leuten angehört haben. Und die sind jetzt nicht mehr da. Jetzt muss man jemand anders haben, der zuhören kann. Also hören, verstehen, versuchen zu verstehen und natürlich auch manchmal reden, klar. Sonst ist keine Beziehung da. Aber um das in die Praxis umzusetzen, schon in der Gemeinde, braucht es als erstes natürlich Liebe. Nur die Liebe, das ist ein wenig wie der See Genezareth, hein? Und das Tote Meer. Liebe bleibt lebendig, wenn wir sie bekommen und wenn wir sie weitergeben. So wie der See Genezareth ist ganz lebendig, hat Fische alles, denn das Wasser kommt rein und am anderen Ende geht's raus. Bleibt es also gut, gutes Wasser. Das Tote Meer, das Wasser geht rein und verdampft und bleibt immer mehr Salz, 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 Salz und ist das Tote Meer. Gott gibt uns Liebe, diese Liebe stirbt ab, wenn wir sie nicht gebrauchen, um Menschen zu lieben. Diese Liebe, die Gott uns gibt, die wird plötzlich ganz abgeflaut, wo wir eigentlich seine Hilfe nicht mehr brauchen, weil wir anderen Menschen nicht helfen. Hast du schon gemerkt? Je mehr du lebst für andere, je besser ist deine Beziehung mit Gott. Denn wenn du für andere lebst, dann brauchst du die Beziehung mit Gott. Da hast du Gebetsanliegen, da musst du sie nicht suchen. Da sind sie da, auf deinem Wege, durch die Menschen, die du triffst, brauchst du Hilfe des Herrn, um diese Menschen zu verstehen. Du weißt, wie es Not tut in einem Leben, wenn man Liebe hat für jemand und wenn diese Liebe warten muss. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Ich war 5 Jahre lang, also wir waren 5 Jahre lang verlobt. Das muss man nie machen, das ist ein fertigen Blödsinn, aber wir haben es doch gemacht, gell? Hatten ein Studium, Ursula und ich, 5 Jahre lang, gell? Da geht man kaputt, ne? Also, da bin ich fast kaputt gegangen, ja? Da liebst du jemand und darfst nicht vorwärts gehen, ja? Und da habe ich verstanden in diesen 5 Jahren, das ist Wahnsinn, wenn Liebe da ist und du kannst sie nicht ausdrücken und kannst den anderen nicht sehen und kannst nicht mit ihm sein und kannst nicht vorwärts gehen, da gehst du innerlich kaputt. Und da habe ich verstanden in diesen 5 Jahren, die Liebe, die Gott uns gibt, die kann nur lebendig bleiben, wenn wir sie sofort gebrauchen bei anderen Menschen. Wir verstehen gut, was Jesus gesagt hat von einer Frau, als er gesagt hat, die hat viel geliebt, weil ich ihr viel vergeben habe. Hast du gemerkt? Die Liebe wächst nicht, wenn wir in eine gewisse Religiosität hineinsteigen oder wenn wir so versuchen, gut zu sein. Da wächst die Liebe nicht zu Gott. Die Liebe zu Gott wächst, wenn wir ehrlich werden, dann merken wir, ohne ihn kann ich nicht leben. Ich brauche jeden Tag Vergebung. Meine Gedanken brauchen Vergebung. Und weil ich so viel Vergebung brauche, kann ich nicht mehr verstehen, wieso er mich noch liebt. Da muss ich ihm sagen, ja Herr, wie machst du das, so eine Geduld zu haben, die Geduld, die du mit mir hast? Wie machst du das, Herr? Ich habe ihm manchmal gesagt, wenn ich so einen Arbeiter hätte, wie du hast in mir, hätte ich ihn schon lange an die Tür gestellt. Aber er ist barmherzig, geduldig, er hat Liebe, Liebe, die dauert. Und er kann ihm, vergibt immer wieder. Ich hätte gesagt, zum Wohl, aber ihr habt ja nichts zum Trinken. Also diese Liebe, die Gott dir gibt, die wird eigentlich täglich wird diese Liebe erneuert, indem du Beziehungen hast mit anderen Menschen. Durch die Beziehungen will Gott diese Liebe ernähren bei dir, dass du die nötige Kraft und Liebe hast, mit anderen umzugehen. Kannst du dich erinnern, Johannes 21, das war das Endexamen von den 3 Jahren Theologie für den Petrus, ne? Am Ende, da waren 3 ganz wichtige Fragen, die dieselbe war praktisch, gell? Wo Jesus gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Und wenn Petrus gesagt hat, Herr, du weißt es, und Herr, ja, ich liebe dich, war immer die Antwort, dann weide meine Lämmer. Das heißt, wenn du Liebe hast zu Gott, dann kümmere dich um die anderen. Ist doch sehr interessant. Jesus wusste genau, Petrus hat Liebe zu ihm, in seiner ganzen Schwachheit, mit allen Fehlern, die er gemacht hat, in seinem Temperament, der durch die Türen rennt, ohne sie zu öffnen. Gell? Petrus ist Petrus, Jesus hat ihn geliebt und Petrus liebt Jesus. Und weil er Jesus liebt, sagt ihm Jesus, dann kümmere dich um die anderen. Aber kümmere dich richtig um die anderen, weide sie. Denn am Ende hat der Petrus dann Johannes 21 dem Herrn noch gesagt, ja, was geschieht denn mit dem Johannes da? Wie wird's mit ihm am Ende? Also hast gesagt, wir werden sie anbinden und so, ohne dass ich will. Aber wie geschieht's mit ihm denn am Ende? Da musste ihm Jesus sagen, kümmere dich nicht um ihn. du folge mir nach. Also nicht in die Suppe vom anderen hineinschauen, was da geschieht mit dem anderen, dem Herrn nachfolgen, aber leben, dass andere die gute Ernährung haben bei Gott. Weide meine Lämmer, dass die anderen Gottes Wort bekommen. Das war die Zielsetzung. Also Beziehungen sind da, dass wir einander helfen, in die Nähe Gottes zu kommen, die Gnade besser verstehen, die Vergebung leben in unserer Beziehung. Beziehungen sind da, dass wir eigentlich ehrlich und wahr werden. Und das ist sehr schwer, hast du schon gemerkt, ist sehr schwer. Ich weiß nicht, wie du das lebst. Aber man hat immer so eine gewisse Angst, dass die anderen genau sehen, wer man ist, gell? Denn man hat vielleicht doch so Ecken noch in unserem Leben, wo man dankbar ist, dass da nicht durchsichtig ist, ne? Dass da nicht ein Schirm ist, wo man alle Gedanken sieht und so, ne? Wo man lesen könnte. Ist doch dankbar, dass das zu ist, dass der Schöpfer das dazu zu betoniert hat, ne? Und dass man nicht hineinblickt. Und da bleibt man immer ein wenig in den Beziehungen, ja, ist man am Aufpassen, dass vielleicht die anderen doch nicht zu nahe kommen und zu viel wissen von unserem Leben. Beziehungen braucht deswegen Zeit, Wachstum im Vertrauen. Man wird nicht sofort sein Herz öffnen. Das ist ganz normal. Gott hat uns einen Schutz gegeben, dass wir nur öffnen können, wenn wir Vertrauen haben. Das menschliche Herz ist wie eine Tür, wo aber die Falle inwendig ist. Keiner von uns darf das Herz von einem anderen öffnen, um zu schauen, was drin ist. Aber wenn Vertrauen da ist, wenn die Wärme da ist von der Wahrheit, dann wirst du und ich, werden wir selber unser Herz öffnen und von dem reden, was schmerzt, wo wir Hilfe brauchen, wo wir es nötig haben, in der Gemeinschaft zu leben, um vorwärts zu kommen mit Christus in unserem Glaubensleben. Wenn wir Jesus lieben, da würde uns Jesus sagen, so wie es im ersten Johannesbrief steht, wenn du ihn liebst, dann hat man nur der Beweis, dass du Gott liebst, wenn du die Brüder liebst. Das ist der einzige Beweis. Kann niemand sagen, ich liebe Gott und den Bruder hassen. Das würde heißen, dass er Gott nicht liebt. Ganz einfach nach 1. Johannes. Und es ist, wie wenn Jesus uns sagen würde, wenn du mich liebst, dann liebe alle die, die ich liebe. Jesus möchte, dass wir alle die lieben, die er auch liebt. Und er liebt alle Menschen. Und dann sind wir herausgefordert, gell? Um mit anderen Menschen zusammen zu sein. Die Liebe Gottes in den Beziehungen, etwas ganz Besonderes, hast du vielleicht auch schon erlebt, dass du in den Beziehungen enttäuscht worden bist. Du hast irgendwie dich geöffnet und da wurde das, was du gesagt hast, wurde plötzlich anderen erzählt. Es wurde nicht in einem Herzen getragen und behalten. Und da hast du wieder zugemacht. Enttäuschung. Und wir werden leider oft in unserem Leben Enttäuschungen leben. Und mit diesen Enttäuschungen müssen wir fertig werden damit. Das heißt, dass wir lernen, in unserem geistigen Leben, in den Beziehungen werden wir lernen, zu vergeben, ohne dass die anderen merken, wie fest sie uns wehgetan haben. Das ist eine geistliche Größe, ne? Die geistliche Größe zu vergeben, ohne dass der andere seine Sünde erkannt hat. Das lehrt uns Jesus. Das ist ein Vorrecht von einem Gläubigen. Denn jedes Mal, dass wir vergeben können, werden wir frei. Ich denke an einen Bruder, der in einer der Gemeinde, ich hatte die Freude, diesen Bruder, also einfach auf seinem Weg zu sein, um ihn zum Glauben zu führen. Und bekehrt, er wurde dann ein Ältester in der Gemeinde später, etliche Jahre später. Und dann plötzlich ist etwas in ihn reingefahren, wahrscheinlich hat der Feind da versucht zu arbeiten. Und plötzlich hat er in der Gemeinde so, wurde er ganz negativ, nur noch schwarz gesehen, alles ging schief und so. Und dann hat er immer mehr das Leben von Ursula und von mir so unter die Lupe genommen, gell, so richtig mit Präzision. Und hat gemerkt, ja, da ist der Dani schlecht und da ist er auch schlecht und die Ursula ist da schlecht und da schlecht, ne. Und dann hat er das anderen gesagt in der Gemeinde. Und dann wurde es so 10 Brüder und Schwestern, die immer nur da waren zum Schauen, was macht er jetzt wieder schief, gell? Bam, da hat er wieder was Falsches gemacht, ne? Und dann kamen sie mal, haben so eine Stunde, wo sie uns eingeladen haben. Das war so wie das letzte Gericht, aber es war nicht das letzte, gell? War kein Schlimmes, ne? Und das war so die Gerichtssaal und da haben sie ein Blatt, ein schönes Blatt gehabt mit viel von unseren Fehlern. Bam, bam, bam. Ja, okay. Und Ursula kennt mich gut, ich bin ziemlich impulsiv und so, ne, kann gut schalten, schnell, ne? Und dann, die weiß, wie sie mich anhalten kann. Es ist, wenn sie neben mir ist, da bekomme ich immer so ein Bam, so richtig rein da, ne? So, und da weiß ich, jetzt pass auf, ja? Jetzt musst du, der alte Adam ist gestorben, ja, okay? Da kam ich so ein, ja? Und da gab es mir Zeit zum Überlegen und da konnte ich zum Glück sagen, Verschiedenes, was ihr gesehen habt, stimmt nicht, aber ich habe noch nicht alle meine Sünden gesehen. Ich muss noch besser schauen. Denn es gibt noch Sachen in meinem Leben, die Sünde sind, die habt ihr nicht gemerkt. Und aber dann habe ich ihnen gesagt, wenn das alles stimmt, was ihr sagt, es stimmt ja nicht, aber wenn es stimmen würde, da dürfte ich jetzt auf keinen Fall in der Gemeinde noch predigen. Und das werde ich jetzt tun. Ich habe euch unterrichtet, dass man, wenn man in einer Sünde lebt und nicht davon weggeht, dass man nicht mehr Wort verkündigt. Und dann haben wir das gemacht und Ursula und ich sind in Gottesdienst gegangen, nicht mehr laut gebetet, nicht mehr gepredigt und so, ne? Und es ging dann einfach 6 Wochen lang so, ja, war nicht lange. Aber in diesen 6 Wochen habe ich diesen Bruder getroffen und konnte ihm einfach sagen, und ich will das noch sagen, wie die Vergebung uns frei macht. Ich konnte ihm sagen, weißt, etwas kannst du mir nie verbieten. Du kannst mir nicht verbieten, dich zu lieben. Da habe ich totale Freiheit. Du kannst alles machen, dagegen sein, aber ich behalte die Freiheit, dich zu lieben. Ich kenne dich, ich hatte die Freude, dich zu Jesus zu führen. Ich darf dich lieben. Und 6 Wochen später ist er mitten im Gottesdienst aufgestanden, hat der Heilige Geist gewirkt in Tränen und hat dann vor der ganzen Gemeinde gesagt, dass das nur eigentlich Neid war gegen unseren Dienst, was er getan hat. Da bin ich sofort zu ihm gegangen, habe ihn umarmt und ihm gesagt, vor allem du, ich lebe nur aus Gnaden, du darfst auch nur aus Gnade leben, gell? Das ist vergeben und ich hab dir ja gesagt, ich liebe dich, kann man mir nicht wegnehmen. Ich finde, das ist das Wunderbarste, was es gibt im neuen Bund. Im neuen Bund mit Christus können wir vergeben, wenn Menschen Schlechtes gegen uns machen und ihre Sünde noch nicht erkennen. Können wir inwendig die Freiheit haben in der Beziehung? Die Freiheit, ich kann dir vergeben. Du kannst das nicht wegnehmen. Ich kann dich lieben, auch wenn du nicht willst. Klar habe ich das zuerst in meinem Büro mit Tränen durchgearbeitet wegen meiner Natur, gell? Denn meine Natur war, Moment, der Kerl, der soll mal rauskommen, gell? Ich habe eine andere Natur, ne? Ich war Fallschirmspringer und Kommando in französischen Ding, gell? Da weiß ich, wie das geht, ne? Ich kann einer noch hinlegen, Alter. Aber das alles muss sterben, ja? Das sind alles die falschen Waffen. Die darf ich nicht gebrauchen. Die weiß ich genau, die sind nur Waffen der Sünde. Aber wie schnell sind die in meinen Gedanken? Unerhört, wie schnell die da sind. Gell? Ich sag manchmal, ne, mit dem alten Ding da, das ist alles im Sack, aber hin und wieder merkt, wie der Deckel auch hochgeht, ne? Wie der Tode wieder aussteigen will. Aber wir sind gestorben, aber das Fleisch ist noch da. Und das Fleisch wird da sein, bis zum letzten Atem werden wir in uns immer wieder eine Stellung nehmen müssen, will ich dem Wort Gottes gehorchen oder will ich meinen Gefühle, meinen Rechte, ich hatte dann das Gefühl in dieser Situation, du Dani, du hast doch Rechte dazu, Mann. Du bist doch, hast doch diese Gemeinde gegründet und so, kannst du nicht so gehen lassen da vor allem, ne? Einfach runtersetzen. Nein. Ich kann keinen Mensch bekehren. Ich kann keine Gemeinde gründen. Ich kann keinen Gläubiger heiligen. Jeder darf bei meinen Botschaften schlafen. Jeder, gell? Ich kann gar nichts tun, ja? Nur der Herr kann Leben geben und Menschen ändern. Aber das macht auch sehr frei im Dienst, zu wissen, dass wir so abhängig sind mit Gott. Also Beziehungen, du kannst weitergehen als alles das, was du meinst innerlich. Du meinst vielleicht, mit solchen Menschen kann ich nicht auskommen in der Gemeinde. Doch! Du kannst am Kreuze bei Christus, kannst du die Kraft bekommen, dass du diese Menschen lieben kannst. Auch wenn sie vielleicht dir noch aus dem Wege gehen oder Schlechtes über dich sagen, das nicht stimmt, du kannst sie doch lieben. In Römer 14, Vers 1 bis 4 steht geschrieben, das ist Kapitel 14 und 15, die zwei Kapitel, wo der Paulus über diese Gemeinschaft spricht unter den Gläubigen und ganz gezielt auch über die Verschiedenheiten, die man hat, wo man nicht eins ist, über Nebensachen, Kleinigkeiten und wo man in der Weisheit wachsen kann. Eigentlich die Beziehungen in der Gemeinde sind auch die Schule, wo jeder von uns in der Weisheit, wie man mit Menschen umgeht, wachsen kann. Römer 14, 1 bis 4. Des Schwachen im Glauben nehmet euch an, doch nicht um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. So interessant. Wir sind verschieden, haben verschiedene Überzeugungen. Und jetzt sind wir in der Gemeinde, in den Beziehungen, leben wir miteinander. Und jetzt brauchen wir die Weisheit, dass da, wo wir persönliche Überzeugungen haben, dass wir diese Überzeugungen für uns behalten können, dass wir sie manchmal weitersagen können, aber niemandem aufzwingen brauchen. Ich muss da in diesem Text von Paulus immer ein wenig lachen, gell? Wenn er sagt, dass der Schwache Gemüse ist, da muss ich immer an den Propheten Daniel denken, gell? Ich finde ihn nicht besonders schwach eigentlich, ne? Wenn ich ihn so anschaue beim Gemüseessen. Aber Paulus hat einfach das gesagt, es gibt eine Überzeugung, die man haben kann für sich selber. Sie soll man leben im Frieden und nicht dem anderen etwas aufzwingen dabei. Du hast bestimmt, es gibt immer die zwei Gefahren. Eine Gefahr ist Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit hat diese Gefahr, dass man sich Gebote macht, um recht zu sein vor Gott. Aber kein Gebot gibt uns Rechtfertigung vor Gott. Kein Gebot. Die andere Seite ist, dass wir meinen, dass wir in Christus so frei sind, dass wir alles tun können. Und dann kommt diese Realität, hast schon gemerkt, wenn du mit Jesus lebst, dann hast du Anfechtung, fallst du in Sünde manchmal. Wenn du in der Sünde bist, bittest du um Vergebung, hast wieder Frieden, super, das Blut Jesu hat dich gereinigt. Und dann plötzlich wieder diese Versuchung, wieder reingeflogen. Und dann nach dieser Kreis macht dich richtig müde und nimmt dir so richtig den Mut weg, gell? Und denkst, Mensch, wie lange ist das noch in meinem Leben so? Und dann merkst du, dass in den verschiedenen Briefen von den Aposteln kommt hin und wieder dieses Verb, also dieses Wort, fliehe, flieht. Ja? Was heißt das? Das heißt, dass jeder von uns in der Freiheit Christi entdecken muss in seinem Leben, wo er für sich selber fliehen muss, weggehen muss, weil er ein Gebiet hat, wo die Anfechtung zu stark ist und wo er immer wieder in die Sünde fliegt. In der Welt ist Fliehen, Weggehen immer ein Zeichen der Schwachheit. Gell? Der kann nicht mal mitmachen, der muss weggehen. Gell? Ein schwacher Typ. Ne? Im geistigen Leben ist Fliehen eine Stärke. Warum eine Stärke? Denn du hast gemerkt, dass du schwach bist und du willst nicht in diese Anfechtung hineingehen, weil du weißt, die ist zu schwierig für mich. Dann gehe ich weg davon. Ich kann dir Beispiele geben. Ich bin oft unterwegs in Hotelzimmer, ja? Weil ich 60% von meiner Zeit unterwegs bin. Und ich bin ein schwacher Typ, gell? Das kann ich sagen, das ist so einfach, ja? Ich bin ein schwacher Mensch. Und wenn ich in einem Hotelzimmer bin, so ganz alleine, habe ich Probleme mit dem Fernseher, das im Hotelzimmer ist, ja? Und dann meistens liegt beim Fernseher so das Programm, so, ja? Im Zimmer. Und da bin ich ja dann alleine, die Frau ist nicht da und so, ne, alles klar, ja, aber der Herr ist da, ne, und der sieht mich, ja, okay. Und dann sehe ich einen gewissen Film so auf dem Programm, ja, und dann denke ich, das wäre jetzt noch toll, aber ich weiß genau, das hilft ja nicht in den Gedanken dann hin. Das wird dich nicht reinigen, das Ding. Und sogar manchmal auf dem Programm so richtig Filme, X-Filme und so, gell, die mich doch anziehen. Blödsinnig, gell? Wahnsinn, gell? Ein 60-jähriger Typ. Abnormal. Aber ja, so, ja. Okay. Und da gibt es manche Nächte so im Hotel, wo ich dann, wenn diese Zeit ist von diesem Film, wo ich meine Kleider wieder anziehe und rausgehe marschieren, während der ganzen Zeit, wo dieser Film ist. Ja. Denn ich fühle mich zu schwach. Wenn ich drin bleibe, habe ich dann ständig Angst, du wirst das Ding anmachen. Da muss ich fliehen. Das muss nicht dein Problem sein. Ich spreche da zu meinem Problem, gell? Aber nur, dass du das besser verstehst, was fliehen heißt. Es gibt immer Gebiete, vielleicht hast du dieselben Kämpfe, zum Beispiel mit Internet. Ich weiß nicht, wie du das machst, mit dem ganzen Mist, der auf Internet ist. Wie du da fertig wirst damit, dass du fliehen kannst in verschiedenen Situationen. Ich musste meinen Söhnen, gell? Die Söhne sind groß, gell? Verheiratet und so, ja. Aber wir haben miteinander, meine Söhne haben in meinem Computer ein Passwort hineingemacht, das ich nicht kenne, dass der Mist nicht reinkommt. Und ich habe Passwort reingemacht für meine Söhne in ihren Computer. Ne? Wir kennen die Passworte nicht, ich kenne meines nicht und sie kennen ihr Passwort nicht. Gell? Aber wir haben miteinander, als wir als Familie zusammen waren, wie könnten wir uns bewahren, dass wir nicht mit dem ganzen Mist der Pornografie zu tun haben. Und da haben wir das beschlossen miteinander. Wir wollen uns bewahren in der Familie und uns helfen, dass wir das abstellen können. Es braucht Mut manchmal zu sagen, in dem Gebiet bin ich schwach. Ja? Aber ich finde, das ist die Stärke vom Christ. Er kann entdecken, wo er fliehen soll. Und so kann er in seiner Heiligung weitergehen. Was wäre jetzt Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit wäre jetzt, wenn ich predige, jeder soll unbedingt ja so und so machen und jeder hat Probleme, wenn er im Hotelzimmer ist. Das stimmt doch gar nicht. Andere haben gar kein Problem. Nur so ein Typ wie ich hat Probleme. Ne? Warum soll denn jetzt die anderen Probleme haben? Ne? Okay, das wäre Gesetzlichkeit. Aber mit dir selber musst du den Weg finden, wie du dich bewahren kannst, um Jesus nachzufolgen und in deiner persönlichen Heiligung vorwärts zu gehen. Es sind vielleicht für dich ganz, ganz andere Gebiete. Ich habe so Freunde jüngere, also Studenten und so, die ich ein wenig coache, gell? Coaching, also wo ich mitnehme so in der Arbeit. Ich finde das so toll, wie jeder gefunden hat. Bei manchen ist es einfach Zeit verlieren. Einer hat gemerkt, da und da und da, ich verliere eine Zeit. Ich kann doch nicht wachsen mit dem Herrn, wenn ich so viel Zeit verliere. Ja? Und da hat er geschrien um Hilfe. Gell? Hilf mir, Dani, dass ich weniger Zeit verliere. Ne? Ich kann am Morgen nicht aufstehen. Habe ich gesagt, kein Problem. Ich telefoniere dir jeden Morgen um 5:30. Kein Problem. Habe ich das während 3 Wochen gemacht, jeden Morgen. Hallo, es ist 5:30. Der Herr ist schon auferstanden. Können, ne? Okay. Und hat ihm geholfen, aufzustehen, Bibel lesen und nachher ins Studium einzusteigen. Wir können einander helfen, wenn wir entdecken in den Beziehungen, wo wir Schwierigkeit haben, wo wir ehrlich einander helfen können. Ich finde das so schön, wenn man mit seinen eigenen Schwächen einfach ehrlich wird und wenn wir einander in den Beziehungen ganz konkret helfen können. Römer 14, wie gesagt, wir wollen die anderen annehmen, wie sie sind. Und es ist so schön, wie es Paulus gesagt hat, der andere, der Bruder, der wird aufgerichtet werden, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. Ich muss nicht meinen Bruder tragen. Er gehört dem Herr. Er gehört Jesus. Er hat einen Besitzer. Ich kann ihn annehmen, so wie er ist. Auch ganz verschieden. Und brauche nicht meine Überzeugungen, ihm wie einen Helm aufzuzwingen. Wachstum in der Weisheit in den Beziehungen ist zu wissen, was muss ich total verschweigen? Ist auch wichtig. In den Beziehungen braucht es Weisheit zu wissen, was sage ich nicht. Vielleicht gibt es Sachen, wenn wir sie einem anderen sagen, wird es für ihn ein Problem werden. Darum brauchen wir zuerst Zeit, um zu hören, zu verstehen, wie andere denken, um besser mit ihnen zusammen zu sein. Und dann haben wir auch die große Freiheit, gell, wie es Römer 14 auch steht, dass wenn wir wissen, was in meinem Leben für einen anderen ein Hindernis ist in seinem Glaubensleben, da sind wir freie Christen und können ändern. Ändern. Am Anfang von meinem Dienst habe ich noch, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ja, ist egal. Ich habe am Anfang meinen Dienst, habe ich noch gerne beim Lesen meine Pfeife geraucht. Ja? Ich hatte so guten Amsterdamer Tabak, so, ne? Das riecht so gut und so, ne? Und beim Lesen habe ich noch gerne so meine Pfeife angezündet und so, ja? Gemütlich im Buch drin, so, ja, schön, ja. In meinem draußen gesessen und so. Und dann kam jemand zum Glauben, und als diese Person gehört hat, dass der Missionar raucht, ja, da hat sie sich gefragt, ist er bekehrt überhaupt? Ne? Ne? Denn der Schöpfer hätte doch einen Kamin gemacht, verstehst du, wenn man rauchen muss, ne? Oder? Ja. Als ich das gehört habe, kein Problem, ich habe meinen ganzen Amsterdamer Lager genommen, gell? Und wir hatten so ein schönes, in der Stube so ein offenes Feuer, gell? Ganze Tabak rein, die Pfeife auch und nochmal angezündet und rausgegangen und nochmal, ja, von draußen, vom Kamin her, Amsterdamer nochmal. Ja, schön, ne? Und er war fertig, da hat der Missionar nicht mehr geraucht. Aber warum sollte man etwas weiter tun, wenn jemand in seinem Glauben gestört werde davon? Wir sind eigentlich, in Christus sind wir freie Menschen. Und das soll uns bewusst werden, wir können einen Weg gehen, der markiert ist mit der Liebe. Klar, es wird immer schwierig sein, und für das haben wir den Galaterbrief, wenn manche Menschen so von der Gesetzlichkeit angewiesen sind, dass sie uns durch die Gesetzlichkeit Brillen anschauen, und da sollten wir dann alle unsere Freiheiten lassen, um so zu sein. Das können wir nicht. Und darum sagt Paulus im Galaterbrief, dass eigentlich vielleicht besser, ich lese es, denn deutsche Bibel ist habe ich nicht im Kopf, gell? Ist immer noch die Fremdsprache. Galater 4, 28, da vergleicht er mit Ismael und Isaak, gell? Wo er sagt, doch gleich wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborene verfolgt, so auch jetzt. Da, wo wir im Gesetz stehen, da, wo wir mit unseren Gesetzen versuchen, gerecht zu sein vor Gott, da gehen wir automatisch in einen Gedankengang von einem Richter hinein. Und das Fleisch, das wird immer den Geist richten. Der Geist ist eigentlich frei und das Gesetz, das Fleisch, das Gesetz braucht, um versuchen heilig zu sein, das ist die Sklaverei. Also werden uns Sklaven, religiöse Sklaven, werden uns anschauen und wir werden nicht können, das geistige Leben wegnehmen. Ich weiß noch gut von einem Bruder, der zu mir kam und hat gesagt, eben, das hat ihn richtig immer schockiert, dass ich so in die Kneipe hineingehen kann und dann Kaffee trinken, diskutieren mit den Leuten und einem mitten im Rauch und so, gell. Und ich gehe ja nicht, weil ich nicht gerne zu Hause bin. Ich habe lieber den Kaffee zu Hause, wo Luft ist und wo meine Frau da ist. Viel schöner, gell. Aber ich muss zu den Verlorenen gehen. Und die Verlorenen sind nicht in meiner Stube, leider. Ich hoffe, es will man so, gell. Die sind nicht da, ja. Die sind draußen. Und denen muss ich begegnen. Das Evangelium müssen sie kennen. Und sie werden es nicht kennen, wenn nicht jemand zu ihnen geht. Also muss ich in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein. Wie Jesus gebetet hat, Johannes 17, gell. Und das natürlich passt absolut nicht in einen religiösen Gedanken hinein. Nur kann ich auch nicht, egal wohin gehen, ich werde morgen noch darüber sprechen. Warum? Denn ich muss erkennen, welche meine Grenzen sind in den Versuchungen. Ich muss nicht der Starke spielen und ich meine, ich kann überall hingehen. Ich muss auch wissen, wo kannst du hingehen, Dani? Und von deinem Meister reden. Denn wenn ich nur in die Kneipe gehe, einen Kaffee trinke und nichts sage, ist besser zu Hause. Brauche ich nicht der Missionar zu spielen und meinen Kaffee zu trinken. Ne? Muss ich also wissen, Dani, was kannst du wirklich mit der Hilfe Gottes, wo du hineingehen kannst und wo du die Kraft hast, von deinem Meister zu sprechen. Und da gibt es schon ziemlich viele Grenzen wegen meiner Schwachheit. Gell? Da geht es zurück plötzlich, ja. Weil ich merke, Feigheit und Mühe, dass ich ausgelacht werde und so, ist immer schwierig. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, gell? Dass man mir Idiot sagt und so. Ich bin ja nicht richtig gewöhnt. Ne? Kommt vielleicht noch einmal. Noch nicht so richtig. Ja? Da lernt man, in dem Moment lernt man, mit dem Geiste Gottes zu rechnen, um in dieser Welt zu leben. Das ist dann eine andere Dimension und nicht eine Anpassung an diese Welt, sondern eine Dimension, um da drin zu sein. Geht es noch ein paar Minuten oder ist das wirklich zu lang? Ich müsste sagen, gell? Nicht, dass ich weitermache, wenn niemand mehr da ist. Okay. Die Gemeinschaft unter Gläubigen. Die Gemeinschaft unter Gläubigen, unser Thema heute Abend, Beziehungen, wird immer Momente geben, wo es schwierig ist. Mit Missverständnissen, Kämpfe gehören dazu. Wir dürfen keine Illusionen haben. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind da auf Erden. Und meistens ist es so, dass wir Spannungen haben, wenn wir dasselbe Thema haben und eine ganz andere Meinung jeder über dieses Thema. Und dann, wie macht man's? Meistens bei den verschiedenen Meinungen hat jeder Recht. Schwierig, gell? Jeder Recht, dasselbe Thema. Jeder Recht und doch nicht eins, gell? Wie geht denn das, ne? Und jeder braucht seine besten Argumente, um zu beweisen, dass er Recht hat. Und dann ist man in dieser Spannung. Ich werde leider in letzter Zeit oft in Gemeinden eingeladen, wo diese Spannungen da sind, wo fast Spaltungen da sind. Dann, wie kommt man zurecht? Was kann man sagen? Das Erste, wenn du Spannung hast mit jemand, dann nimm nochmal wirklich zur Kenntnis, nimm dein Ohr. Hör nochmal zu, was der andere sagt. Es ist schwierig zu hören, wenn man nicht dieselbe Meinung hat, denn sofort denkt man an das, was man antworten will. sehr schwierig zum Hören. Dann versuch nochmal zu hören, ja? Richtig zu hören, nicht nur die Worte hören, das Herz hören. Es gibt Leute, die nur Worte hören. Und dann, wenn der andere mal ein hartes Wort gebraucht, dann, er hat das gesagt, ja? Nein, nein, lass das Wort durchgehen. Jeder hat mal so einen Moment, wo er nicht so evangelikal spricht, gell? Was einfach so rausgeht, ja? Lass das Wort auf der Seite, ist nicht so schlimm. Hör das Herz, hör das Herz. Und dann, versuch die andere Meinung von deinem Bruder in der Stille zu überdenken. Nimm sie mit nach Hause, die andere Meinung. Überdenk sie mal. Versuch zu verstehen, wo sie herkommt, diese Meinung, wie er es meint. Und wenn du nicht begreifst, warum er in diese Richtung überlegt, dann ruf ihn nochmal an. Geh nochmal zu ihm. Sprich nochmal mit ihm drüber. Und sag ihm, du, ich glaube, ich habe nicht richtig verstanden, was du meinst. Es scheint mir so komisch zu sein. Ich komme nicht in deinen Gedankengang hinein. Ich versuche, aber ich komme nicht rein. Irgendwie hilf mir, dass ich ganz sicher weiß, ob ich dich gut verstehe. Und dann ist diese Übung ganz wichtig, dass wir, wenn der andere uns etwas erklärt, dass wir immer wieder versuchen zu unterbrechen und sagen, du, Moment mal, ich versuche mal das zu sagen, was ich verstanden habe von dem, was du sagst. Ja? Und wo man dann versucht, das zurückzusagen, um zu wissen, ob man es verstanden hat. Wie kann man noch helfen? Eine Hilfe für mich ist immer wieder, wenn ich viel Argumente habe, um in einer Situation Recht zu haben, dann schenkt das Wissen nur diese Argumente, dass ich innerlich Friede habe, aber diese Argumente sind nicht da, um meinen Bruder zu richten. Die Argumente sind nicht da, um den anderen zu versuchen zu überzeugen. Die Argumente sind da, dass ich meinen Weg gehen kann mit Überzeugung. Und das scheint mir wichtig. Wenn wir Argument gegen Argument kämpfen in den Beziehungen, dann meistens macht es Knack und nachher bringt man diese Beziehung nicht mehr richtig zusammen. Also Argumente sind da, dass ich selber meine Überzeugung haben kann und meinem Bruder sagen kann, du, ich akzeptiere, dass du nicht die Sachen so siehst wie ich, akzeptiere, dass du eine andere Meinung hast, ich verstehe dich vielleicht nicht richtig, aber ich will nicht, dass wir ans Ende kommen, wo wir gegeneinander sind. Ich akzeptiere, dass ich Verschiedenes nicht verstanden habe, aber ich will, dass wir im Frieden bleiben. Das hat mir oft geholfen, denn im Gemeindegründungsarbeit, verschiedenen Gemeinden, gell, überall wo Menschen sind, in Beziehungen, komme ich immer wieder in der Beziehung mit Brüdern und Schwestern, in diese Klemme ein. Und dann ist es so schön, wenn man einfach diese schwierigen Situationen überbrücken kann mit dem Frieden. Selber eine Überzeugung haben, das dürfen wir. Die Argumente für uns selber behalten, dass wir Frieden haben. Und der andere darf auch seinen Weg gehen. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, oft muss ich in diesen Situationen der Herr um Vergebung bitten, weil ich oft nicht die Grenzen von meinem Verstand akzeptiere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man etwas überlegt, hat man das Gefühl nach einer gewissen Zeit, habe ich wenigstens das Gefühl nach einer gewissen Zeit, jetzt habe ich doch ganz logisch alles überlegt, oder? So. Ist doch logisch, das Ding, oder? Bin doch nicht der letzte Idiot, he? Kann doch noch ein wenig überlegen. He? Aber wenn auch alles logisch überlegt ist, muss ich sagen, Herr, mein Verstand hat Grenzen. Hat Grenzen. Und als Mensch habe ich Grenzen und kann nie sicher sein, ob ich einen anderen Menschen richtig verstehen kann. Wir sind so verschieden als Menschen, gell? Dass wir es brauchen, auch diese Demut zu haben, nicht einfach sagen, der ist so und so. Nein, nein. Den habe ich vielleicht nicht richtig verstanden. Mein Verstand ist zu klein, um das zu begreifen. Und dann zum Schluss. Geht's noch, ja? Ein paar Minuten. Zu wissen, wenn du in den Beziehungen unter Gläubigen verschiedene Ungerechtigkeiten leben musst, dann darfst du nicht vergessen, dass die Ungerechtigkeiten im Leben, die gehören zur Schule Gottes. Schule für uns. Gott möchte nur, dass wir ein ganz wenig hineinblicken können in das, was Jesus gelebt hat. Nur ein ganz wenig, nicht in seinem Maße. Ja? Nur ein wenig. Denn wir sind ja nicht ohne Fehler, wie er war. Und wenn er in seinen Seligpreisungen, die letzte habe ich nicht so gerne, die letzte Seligpreisung, wenn er sagt, glücklich ist, wenn man euch auf die Seite stellt wegen meinem Namen, wenn ihr verfolgt wird, ich finde, als Glück sehe ich das ein wenig anders, gell? Aber das ist die Realität. Warum dann glücklich? Weil wir dann in ein anderes Verständnis kommen, in dem, was Jesus gelebt hat. Wir werden dann besser begreifen, was es heißt, in die Ungerechtigkeit hineinzukommen und in der Beziehung mit Gott Frieden zu haben. Das ist ein ganz besonderes Maß, ne? Wo die Ungerechtigkeit da ist, man könnte kämpfen und Recht haben, aber man weiß, jetzt führt mich Herr so in einen Engpasse hinein, in die Ungerechtigkeit. Und da muss ich einfach lernen, was er gelebt hat für mich. Was er gelitten hat für mich. In einem ganz kleinen Maß. Ganz kleinen Maß. Was ich auch lernen musste in den Beziehungen in der Gemeinde, ist, dass es natürlich in jeder Gemeinde verschiedene Menschen gibt. Das wisst ihr ja alle, gell? Aber wenn man die Menschen so versucht, in Klassen zu machen, das war für mich eine Hilfe. Es gibt immer Menschen in der Gemeinde, die für mich Quellenmenschen sind. Die nenne ich mal so, gell? Quellen. Das heißt, das sind Menschen, wo ich gerne mit ihnen bin, denn sie bringen mir etwas. Wie eine Quelle, weißt du? Ich höre ihnen zu, sie lernen mir etwas. Da bin ich gerne dabei. Gell? Da muss ich immer versuchen, dass ich nicht nur mit denen bin. Ne? Denn die sind für mich interessant, da kann ich was bekommen. Ne? Und dann gibt es andere Brüder und Schwestern, das sind Brüder, die ich nenne, die mein geistliches Leben herausfordern. Ich weiß nicht, ob du das kennst auch, so Brüder und Schwestern. Ne? Die stellen Fragen, die nicht immer angenehm sind. So, ne? Ja, wie geht's jetzt mit einem Arbeitskollege, wo es die letzte Woche nicht ging und so, ne? Nein, jetzt redet er wieder von dem, hätte ich lieber nichts gesagt, gell? Es geht ja nicht besser und so, ja, okay, ja. Und wie geht's jetzt mit einer stillen Zeit? Kommst vorwärts mit der Bibel? Okay. Und dann versucht man nicht zu lügen, natürlich, aber man ist doch ein wenig geniert, ne, um das alles dann zu sagen. Das sind so Menschen, die wir brauchen in der Gemeinde, die uns herausfordern. Ich hatte so einen Geschäftsmann in einer Gemeinde, so ein Ältester in der Gemeinde, der war toll, der kam immer, der hatte so ein gewisses, wollte immer wissen, weißt du, was läuft und mit den Vollzeitler, so mit den Missionaren, Pastoren, hat immer, wie ist dein Wochenprogramm da, was hast du diese Woche gemacht und so, da habe ich ihm immer mit dem Computer mein Wochenprogramm rausgegeben, gell, alle Stunden und so, ne, Kontrolle bis aufs Letzte, ja. Okay. Am Anfang hat es mich genervt, habe ich gedacht, Mensch, so, kümmere dich doch um deinen Mist, gell? Ich habe genug mit meinem. Ne? So, ne? Okay. Und nachher habe ich gedacht, nein, das ist jetzt ein Bruder, der Herr in die Gemeinde gemacht hat, wo ich einfach mitarbeiten muss und wo er merken muss, ja, okay, das stört mich nicht, ich kann da schon mitmachen, kein Problem. Ja? Also solche Menschen gibt es auch in der Gemeinde und die sind wichtig. Die fragen dich vielleicht Sachen aufs ganz Persönliche, geh ihnen nicht aus dem Wege. Solche Leute in der Gemeinde sind ein Reichtum. Und dann gibt es andere in der Gemeinde, die etwas lernen wollen. Und ich denke nur daran, hast gemerkt, wie Jesus umgegangen ist mit seinen Jüngern. Die Priorität hat er immer wieder gegeben zu den Menschen, die etwas lernen wollen. Ich musste oft das Programm von der Gemeinde ändern. Denn Oft ist Programm von der Gemeinde so gestaltet, dass die, die einfach zuhören wollen, ein schönes Programm haben. Aber Jesus hat das Programm gemacht in seiner Zeitplanung, vor allem für die Jünger, die etwas zu lernen hatten, für die hat er viel Zeit genommen. Und du musst mal aufpassen, wenn in der Gemeinde, wenn du Jüngere hast, Jüngere im Glauben, die vorwärts gehen müssen, dann bitte nimm dir Zeit. Besuch sie, lies mit ihnen die Bibel, bet mit ihnen, geh mit ihnen Zeugnis geben, geh mit ihnen vorwärts. Nimm dir Zeit für die, die vorwärts gehen wollen. Und du wirst merken, wie andere, wie das in dein Leben bringt es Freude, denn du hast Jüngere, die mitkommen. Und für diese Jüngere im Glauben ist das so mutmachend, wenn Ältere mitmachen. Und dann gibt es die, ich nenne die lieben Menschen, ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, ich mache es positiv, gell? Die lieben Menschen, die kommen gerne in die Gemeinde, hören gerne die Botschaft zu, singen gerne schöne Lieder, sind richtig brav. Ja? Sie finden es sehr schön, wie ich mich engagiere, ja? Finden es prima, aber sie reagieren zu wenig selber. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland gibt, das sind die Franzosen allgemein. Ja? Aber da ist die Gefahr immer wieder da, dass wir solche liebe Menschen einfach, dass wir als Verantwortliche in der Gemeinde zufrieden sind, dass diese Menschen da sind und es schön haben. Nur unsere Zielsetzung ist, dass wir alle miteinander Jünger Jesu sind, für ihn leben, in den Beziehungen einander helfen, in den Beziehungen uns einander Mut machen, die Bibel zu lesen, zu beten, vorwärts zu gehen, und dass wir ja nicht evangelikal religiös werden, ja, sondern dass wir Jünger Jesu sind. Und dann gibt es die letzten, da höre ich auf, die letzte Reihe, ich habe sie nur so aufgeschrieben, weil ich merke, wie ich auch in meinem Leben mit Menschen arbeite. Da gibt es noch Menschen in der Gemeinde, die immer etwas verlangen. Solche, die immer Hilfe brauchen, nie genügend Geld haben. Man sollte ihnen immer helfen. Die wissen genau, was die anderen alles nicht machen, ja, was sie machen sollten. Und da merke ich immer, wie es schwierig ist, sie zu lieben in aller Wahrheit. In Wahrheit heißt für mich, dass man den Menschen auch wirklich die Wahrheit sagt. Dass da, wo sie einfach von anderen etwas erwarten, dass man ihnen zeigt, was hast du eigentlich schon gemacht bis jetzt, ja? Wem hast du geholfen? Was tust du eigentlich in der Gemeinde? Warum siehst du denn alles, was nicht geht? Geht denn alles in deinem Leben so gut? Und das sind manchmal schwierige Seelsorgestunden, gell? Wo Menschen einen schweren Moment haben. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen in Beziehungen in der Gemeinde untereinander, dass wir zum Beispiel solche negative Menschen nicht einfach dulden und denken, ja, unsere Ältesten werden sich kümmern darum, gell? Ich will ja da nicht keine Probleme haben. Ne? Die werden das schon sehen. Nein, dass wir als Glieder der Gemeinde solchen negativen Menschen auch Kopf halten, ja? Und sagen, du nein, du kannst nicht immer alles von den anderen erwarten, du musst jetzt mit dem Herrn leben, du musst lernen, zufrieden zu sein, selber rauszukommen. Wir haben auch immer solche Menschen in Frankreich, die Geld brauchen. Wir leihen nur Geld ohne Zins, wenn wir bei diesen Leuten die ganze la gestion de l'argent, wenn wir hineinblicken können, wie sie das Geld brauchen und ausgeben, sonst geben wir nie Geld. Und die müssen Rechenschaft abgeben und müssen zurückbezahlen, ohne Zins. Ja. Denn es braucht eine ganze Erziehung für solche Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde Liebe haben, aber nicht eine Liebe, die einfach den Menschen ermöglicht, egal wie zu leben oder abhängig zu werden von anderen Menschen. Soweit mit den Beziehungen. Verschiedene Menschen. von den letzten Menschen, die ich gesprochen habe, sind ja nicht die letzten Menschen, aber in der Reihe, gell? In der Reihe von diesen Menschen, wovon ich gesprochen habe, da muss man sich auch manchmal mutig bewahren davor. Wenn du merkst, dass andere Menschen, dass Brüder oder Schwestern in der Gemeinde dich immer wieder in das Negative hineinbringen, dann bewahre dein Herz. Ich hatte so Phasen in meinem Leben, in meinem Dienst als Missionar, wo ich gemerkt habe, manchmal wieder, Ursula hat mir geholfen, hat mir plötzlich gesagt, Dani, du bist wieder negativ. Ich war los, bist negativ. Und da habe ich gemerkt, da musste ich aufpassen, wenn verschiedene zusammenstanden nach dem Gottesdienst und negativ gesprochen haben, da musste ich in aller Ruhe, ohne etwas zu sagen, mich wegziehen, ja? Dass meine Ohren es nicht hören. Denn ich war in einer Stufe drin, wo das Negative bei mir dann auch plötzlich einschaltet. Wo ich die Kraft nicht habe, dagegen zu wirken. Und da muss ich weggehen. Dann ist wieder das Fliehen dran, gell? Dann fliehe. Aber ohne merken zu machen, dass du weggehst, gell? Dann fliehe, keine Anklagen, aber weggehen. Denn du weißt in diesen Momenten, meine Ohren dürfen das nicht hören. Denn ich würde vielleicht auch wieder negativ werden. Es ist in Frankreich, weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Frankreich ist in unseren Gemeinden, in verschiedenen Gemeinden, das eine ganz, ganz große Not. Es kommt so wie ein Pessimismus auf die Gemeinden, wo man alles richtig schwarz sieht, negativ, gell? Und wo wir wirklich kämpfen müssen, und es ist für mich halt auch klar, dass es auch der Feind ist, dass das will. Ich habe dir wahrscheinlich auch schon manchmal gefragt, Leute, also Geschwister können ganz fröhlich sein vor dem Gottesdienst, lachen und so und fröhlich sein, das ist ja wunderschön, gell? Das bin ich dafür. Und dann kommt man rein und sagt, man könnte jetzt miteinander beten und den Herrn loben. Da ist niemand mehr da. Ne? Und da betet vielleicht noch einer und erinnert dem Herrn von Genesis, von 1. Mose bis Offenbarung, alles was Theologie ist. Gell? Im Fall, dass er es nicht mehr weiß und so. Ne? Aber dann sage ich mir manchmal, ist das nicht der Feind, der einfach wie eine Decke drüber legt, dass das Positive und die Freude am Herrn nicht mehr explosiv da sein kann und dass wir ihn nicht loben können in dem, was wir haben. In Frankreich oft merke ich diesen Negativismus, der über die Gemeinde kommt, da muss ich oft vor dem Gottesdienst und so zuerst Zeit nehmen zum Beten, gell? Zum Herrn zu flehen und ihm sagen, Herr, befreie die Gemeinde, denn ich bin überzeugt davon, deine Kinder sind dankbar. Sie müssen es sagen heute Morgen, dass sie dankbar sind. Nicht einfach behalten im Herzen, aber sagen vor der unsichtbaren Welt, sagen, dass Jesus genügt, dass sie ihn lieben. Ich glaube, da können wir uns auch helfen, unter Geschwister im Leben in der Gemeinde. Beziehungen, ein Lebensprogramm, gell? Bis dass wir sterben, sind wir in Beziehungen. Und ich finde es so schön, wir können immer lernen, Menschen sind unerhört Reichtum in der Verschiedenheit, muss ich immer wieder staunen mit Menschen, wie verschieden wir sind und wie Gott uns liebt und uns zusammengestellt hat, dass wir miteinander wachsen können. Wachsen in der Liebe mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Danke fürs Mitmachen, Zuhören. Danke.